Ja, guten Abend. Wir haben ein großes Pensum vor uns. Einige Fragen sind noch übrig geblieben vom letzten Mal. Auf die möchte ich jetzt am Anfang gleich eingehen, bevor wir dann Galater 5 und Römer 8, könnt ihr euch schon einen Finger reinhalten, bevor wir diese Stellen dann lesen. Also, eine Frage bezüglich Heiliger Geist, ich versuche die kurz zu beantworten, das war Matthäus 5, Vers 3. Was bedeutet, selig die Armen im Geist? Nun, das bedeutet, selig die, deren Geist arm ist, die innerlich gesehen hilfsbedürftig und arm zu Gott kommen. Rein im Herzen heißt, deren Herzen rein ist, und arm im Geist heißt, deren Geist arm ist. Das heißt, die sich nicht als Reiche vor Gott hinstellen und sagen, schau Gott, was ich für wunderbare Werke alle vollbringe und wie gut ich bin, wie der Pharisäer im Tempel, sondern arm im Geist ist so wie der Zöllner im Tempel, der sagt, Herr, ich habe nichts vorzuweisen, ich kann dir nichts bringen. Ich bin völlig auf dich und auf dein Erbarmen angewiesen. Ein zerschlagenes Herz, Jesaja 66, Vers 2. Ich wohne bei denen, die ein zerschlagenes Herz haben, das heißt, die nicht mit ihrem Ego kommen, ja, die innerlich zerbrochen sind und sagen, Herr, bin völlig auf dich geworfen. Das heißt das. Zweite Frage, was ist der Geist von unten? Ich weiß nicht genau, was die Frage bedeuten soll. In der Bibel gibt es diesen Ausdruck nicht, Geist von unten. Vielleicht ist gemeint ein Dämon. Also Dämonen gibt es in der Bibel, böse Geister. Also derjenige, der diese Frage gestellt hat, das bedeutet wahrscheinlich, also was ist ein böser Geist? Und ein böser Geist sind Dämonen. Das sind gefallene Engel. Ebenfalls die Frage, was ist der falsche Heilige Geist? Diesen Ausdruck gibt es auch nicht, der falsche Heilige Geist. Es gibt aber ein anderer Geist, 2. Korinther 11, Vers 4. Wenn ein anderer Geist, wenn ihr einen anderen Geist habt, wie heißt es dort? 2. Korinther, schauen wir gerade nach. 2. Korinther 11, Vers 4. Wenn jemand kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder einen anderen Geist ihr empfangen habt, den ihr nicht, wenn ihr einen anderen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium. Nun, ein anderer Geist wäre ein Dämon, das gleiche wie ein böser Geist, ja. Übrigens, Dämonen, die bleiben nicht da draußen vor der Tür stehen. Ja, die Dämonen wirken auch dort, möchten er gerne auch dort wirken, wo das Wort Gottes oder wo über Gott gesprochen wird. Ja. Und geschützt sind wir, wenn wir uns ganz klar, wenn wir im Licht wandeln, dann sind wir geschützt. Wenn wir uns ganz klar auf das Wort Gottes stützen, dann sind wir geschützt. Wenn wir Sünde beim Namen nennen und dem Herrn Sünde bekennen, dann wandeln wir im Licht. Lassen wir uns Sünden aufdecken, bekennen sie dem Herrn, dann wandeln wir im Licht und dann wird nicht ein böser Geist wirken. Nächste Frage, hatte Jesus den Heiligen Geist von Geburt an? Ja, der Heilige Geist ist ja der Geist Christi. Dann geht es ja gar nicht anders. Ja. Der Heilige Geist ist der Geist Christi, den hatte Jesus natürlich seit jeher. Ja. Und als er Mensch wurde, hatte er diesen Geist. Was geschah dann bei seiner Taufe? Bei seiner Taufe wurde er in besonderer Weise mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, das heißt gesalbt, heißt es Apostelgeschichte 10, Vers 38 etwa. Apostelgeschichte 10, Vers 38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit dem Heiligen Geist und mit Kraft salbte. Salben heißt ausrüsten. Also Gott hat ihn mit dem Heiligen Geist gesalbt, in besonderer Weise ausgerüstet für den neuen Dienst. Die Ausrüstung, die braucht man immer wieder, die bekommt man immer wieder. Also Jesus Christus wurde immer wieder ausgerüstet, hier in besonderer Weise bei der Taufe. Johannes 1 kam er sogar, in Johannes 1 wird berichtet, dass der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt. Johannes 1, Vers 32, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel niederkommen. Also wie eine Taube kam der Geist nieder auf Jesus und blieb auf ihm, ich sah ihn auf ihn bleiben. Auf jemanden kommen, das heißt ausgerüstet werden mit dem Heiligen Geist. Das gab es im Alten Testament oft. Der Geist kam auf Simson, ja. Und dann war der Simson stark, ja. Also hat ihn mit Kraft ausgerüstet. So ist das oft im Alten Testament. Und in diesem Sinne ist das auch hier zu verstehen. Das waren diese Fragen. Dann lesen wir jetzt Galater 5, Vers 16 und dann Römer 8. Aber zuerst Galater 5, Vers 16. Aber ich sage, wandelt durch den Geist oder im Geist oder Kraft des Geistes oder mittels des Geistes, je nachdem, wie das jetzt bei Ihrer Übersetzung steht. Im Griechischen steht hier ein bloßer Dativ, das heißt, man kann übersetzen, entweder wandelt im Geist oder durch den Geist oder mit Hilfe des Geistes. Kraft des Geistes, ja. Unter der Führung des Geistes, mit seiner Kraft und mit seiner Weisheit, das ist hier gemeint. Wandelt also im Geist oder durch den Geist und ihr werdet keinesfalls die Lust des Fleisches ausführen, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und den Geist gelüstet gegen das Fleisch. Diese widerstreben einander, sind einander entgegengesetzt, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt, also das eigene, das egoistische, das selbstsüchtige, das was das Fleisch will. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Ich komme dann noch zurück auf diesen Text. Jetzt lesen wir aber noch Römer 8, Römer Kapitel 8, Vers 2. Diesen Vers hatten wir schon mal in diesen Tagen. Hier heißt es, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus machte mich frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und ich habe schon erzählt, das Gesetz ist hier ein Kraftgesetz, ein Prinzip, wie wir sagen, ein Schwerkraftgesetz zum Beispiel in der Physik. Hier ist es das Gesetz des Geistes, das heißt, dieses Kraftgesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht, sodass ich nicht mehr dem Kraftgesetz der Sünde dienen muss. Also ich muss nicht einfach sagen, ja, ich kann nicht anders, ich muss einfach sündigen. Nein, ich muss nicht. Ich habe ein anderes Gesetz, ein anderes Kraftgesetz in mir, eine andere Kraft ist in mich hineingekommen, sodass ich jetzt zwei Kräfte habe. Einerseits eine Kraft, die zieht mich zum Sündigen hin, und andererseits eine Kraft, die ist stärker als dieses andere Gesetz, das mich zum Sündigen hinziehen will. Das ist der Heilige Geist. Und ich bin befreit, das heißt, ich muss nicht mehr diesem Gesetz der Sünde und des Todes, also diesem Drang zu sündigen, diesem Prinzip, das mich zur Sünde und dann auch zum Tod, zum ewigen Tod hinziehen will, diesem Gesetz muss ich nicht folgen, muss ich nicht gehorchen. Paulus hat sich hier drei Kapitel Zeit genommen eigentlich, und wir haben jetzt nicht den Abend Zeit, dass wir Römer Kapitel 6 und Römer Kapitel 7 und Römer Kapitel 8 lesen, aber was er in diesen Kapiteln schreibt, ist von höchster Wichtigkeit. Er zeigt, dass wir als Christen nicht mehr sündigen müssen. Jeder kann, es ist möglich, für jeden ist es möglich, noch zu sündigen, aber wir müssen nicht sündigen. Hier geht es um jegliche Sünde. Paulus spricht ja von Sünden und von Sünde in Kapitel 1, 2, 3 spricht er von Sünden. In Kapitel 5, 6, 7, 8 spricht er von Sünde. Was ist der Unterschied? Die Sünden sind die einzelnen Taten, die Sündentaten. Und die Sünde ist das Kraftgesetz in uns, das uns hinzieht zum Sündigen. Paulus nennt also dieses Prinzip in uns Sünde. Wir haben das Gesetz der Sünde in uns. Und das stellt man fest, bei jedem Kind stellt man das fest. Es gibt einen Drang, es zieht einem zum Sündigen hin. Und wenn man den freien Lauf lässt, sündigt man in Tat. Das ist wie, also der Mensch ist nicht deshalb ein Sünder, weil er sündigt, sondern der Mensch sündigt, weil er ein Sünder ist. Ein Apfelbaum ist nicht deshalb ein Apfelbaum, weil er Äpfel trägt, sondern er trägt Äpfel, weil er ein Apfelbaum ist. Es gibt nämlich auch im Winter Apfelbäume, die tragen keine Äpfel und sie sind dennoch Apfelbäume. Ja. Warum? Weil sie im Wesen Apfelbäume sind und man muss nur warten bis Frühling oder Herbst, dann kommen Äpfel. So ist es mit den Menschen. Wir sind vom Wesen her Sünder, das heißt, in uns wohnt eine Kraft, die uns zum Sündigen hintreibt oder drängt. Das Kraftgesetz der Sünde und des Todes in uns, das haben wir seit Adam. Und deshalb sündigen wir oder deshalb haben wir so Mühe damit. Und in Römer 6 zeigt Paulus, dass wenn der Herr Jesus Christus in unser Leben gekommen ist, dann sind wir diesem Gesetz nicht mehr unterworfen, weil Jesus Christus uns befreit hat. Einerseits hat er uns juristisch befreit, rechtlich befreit, weil wir nämlich gestorben sind, rechtlich gesehen. Was heißt das? Ja, der Herr Jesus ist an unserer Stelle gestorben und wenn er an unserer Stelle gestorben ist, dann betrachtet Gott das so, als ob ich gestorben wäre. Also er hat meinen Tod, den ich verdient hätte, hat der Herr Jesus auf sich genommen und er betrachtet mich jetzt, wie wenn ich tot wäre. Tot, also rechtlich gesehen, juristisch gesehen, bin ich tot. Ja. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, da man spricht von einem Soldaten im Krieg, das war im amerikanischen, nicht ein Soldat, ein Bauer im amerikanischen Bürgerkrieg, der sollte eingezogen werden und er hat dann aber beantragt, dass er nicht in den Krieg ziehen muss, aus dem und dem Grund, weil er für das Wohl der Soldaten sorgt durch seinen Bauernhof und so. Jedenfalls bekam er eine Urkunde, er braucht nicht in den Krieg ziehen, wenn er einen Ersatzmann schickt. Also einen seiner Knechte schickt er in den Krieg und das zählt für ihn. Und dieser Ersatzmann, der ging in den Krieg und ist dort gefallen. Und dann kam der Befehl, jetzt muss der Bauer in den Krieg ziehen. Und dann ging er hin mit dem Dokument und sagt, ich kann gar nicht in den Krieg ziehen. Dann sagen sie, wieso? Ich bin tot. Und hat das Dokument gezeigt, der an meiner Stelle in den Krieg gezogen ist, der ist tot. Also folgedessen, juristisch gesehen bin ich tot und er bekam Recht. Ja? So ist es mit uns auch. Der Herr Jesus ist an unserer Stelle gestorben und juristisch gesehen sind wir tot und wir müssen also nicht dem alten Herrn, genannt Sünde, der uns einen Befehl gibt, jetzt zu sündigen, diesen Kraftgesetz der Sünde, müssen wir nicht gehorchen. Paulus spricht davon in Römer 6, Vers 11. So auch ihr rechnet euch selbst stets als solche, die für die Sünde tot sind. Ich darf mich rechnen, hier steht das griechische Wort logizomai, also rechnet euch als tot. Rechnet euch logisch als tot, juristisch gesehen, für die Sünde, andererseits aber als solche, die leben für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Lasset also nicht die Sünde König sein in eurem sterblichen Leibe, um in seinen Lüsten ihr zu gehorchen, also der Sünde zu gehorchen. Vers 13. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Er sagt, schaut, ihr seid tot, rechtlich gesehen, also stellt doch eure Glieder nicht mehr dem alten Herrn zur Verfügung, wenn ihr juristisch gar nicht mehr das nötig habt. Das ist die reine juristische Seite. Aber die praktische Seite, die kommt in Römer 8. In Römer 7 geht er auch auf dieses Thema ein. Aber ich bleibe jetzt in Römer 8. In Römer 8 sagt er in Vers 2, das Gesetz, oder Vers 1, es ist nun also keine Verurteilung für die in Christus Jesus, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus machte mich frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also ich brauche nicht mehr zu sündigen. Denn das, was dem Gesetz nicht möglich war, müsste man hier übersetzen, denn das, was dem Gesetz nicht möglich war, nämlich mich zu einem anderen Menschen zu machen, weil es schwach war durch das Fleisch, das hat Gott möglich gemacht. Gott schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und als Opfer für die Sünde und verurteilte die Sünde im Fleisch, damit die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Also hier zeigt er, dass das Gesetz, das mosaische Gesetz, hat es nicht fertig gebracht, uns zu verändern. Das hatte keine Chance. Das Gesetz, du kannst noch so viel Gesetz predigen, Gesetz des Mose, noch so oft sagen, lass dich nicht gelüsten, aber das wird mich nicht verändern. Aber Gott hat jetzt seinen Sohn gesandt. Er hat ihn gegeben als Opfer für die Sünde. Gott hat seinen Sohn verurteilt am Kreuz, damit jetzt es möglich wird, dass in uns die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird. Was ist die Rechtsforderung des Gesetzes? Was fordert das Gesetz? Was ist die Zusammenfassung des Gesetzes? Mit einem Wort kann man sagen. Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wie kann das jetzt erfüllt werden? Gott hat seinen Sohn gesandt. Der Sohn ist gestorben für mich. Der Sohn ist auferstanden. Der Sohn hat den Heiligen Geist gesandt. Und jetzt kommt der Heilige Geist in mein Leben. Und jetzt kann ich im Geist, nach dem Geist wandeln. Vers 4, damit die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Wenn ich also jetzt mich ausrichte nach dem Heiligen Geist, wenn ich wandle nach dem Geist, dann muss ich nicht mehr sündigen und es kann genau das erfüllt werden, was das Gesetz fordert. Liebe, Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Vers 5, denn die nach dem Fleisch sind, heißt es hier, die nach dem Fleische sind, also Menschen, die im Fleisch leben, die sinnen auf das, was des Fleisches ist, oder Menschen, die nach dem Fleisch ausgerichtet sind, könnte man übersetzen. Die Menschen, die nach dem Fleisch ausgerichtet sind, die sinnen, die denken, heißt das, die denken, sind mit ihrem Gedanken auf das ausgerichtet, was des Fleisches ist, also was zum Fleisch gehört. Dieser Ausdruck Fleisch ist für manche ein bisschen schwierig. Was heißt das Fleisch? Nun, Fleisch hat zu tun mit unserem Körper einerseits, aber es ist noch mehr. Fleisch nennt die Bibel alle Kräfte des diesseitigen Lebens, alle Triebe, alle Lüste, alle eigene Weisheit und Klugheit und alles Egoistische, das ist Fleisch. Ja. Ausgerichtet sein nach dem Hier und Jetzt, nach dem Diesseits, nach dem Irdischen. Wenn man das tut, die nach dem Fleisch sind, also die normalen Menschen, die denken an die Dinge, die zum Fleisch gehören. Ja. Der eine sagt, mir ist zu heiß, der andere sagt, mir ist zu kalt und so weiter. Der andere sagt, ich bin zu faul, ich möchte jetzt schlafen, aber man sollte aufstehen. Und jetzt ist immer die Frage, was tue ich? Ja? Und der Mensch ist grundsätzlich, wenn er sich gehen lässt, wird er das tun, was naheliegend ist. Das Einfachere. Aber der Gläubige, der hat jetzt eine neue Kraft in sich. Und diese neue Kraft, da sagt er, die aber, die nach dem Geist sind, die sinnen auf das, was des Geistes ist. Denn das Sinnen des Fleisches ist Tod, das Sinnen des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Sinnen des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertänig. Denn es vermag das auch gar nicht. Die, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber, ihr seid nicht im Fleisch, sondern ihr seid im Geist, unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn jemand Christi Geist nicht hat, ist er nicht sein Eigentum. Also Paulus spricht hier, dass wir nach dem Fleisch uns ausrichten sollen, wenn wir Christen sind. Ich lese noch weiter, Vers 12. Dann sind wir also, Brüder, Schuldner nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Das heißt auf Deutsch gesagt oder anders ausgedrückt, wir sind nicht schuldig, wir sind nicht verpflichtet, den Regungen des Fleisches zu gehorchen. Wir sind nicht verpflichtet. Wir können anders handeln. Vers 13, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann seid ihr im Begriffe zu sterben. Dann geht es Richtung Tod, nämlich geistlichen Tod. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Durch den Geist die Handlungen des Leibes töten. Also mit Hilfe des Geistes, unter der Führung des Geistes, kann ich gegen die fleischlichen Regungen handeln. Ich muss nicht ein Sklave meiner Lüste sein und meiner Triebe und meiner Faulheit. Ich muss nicht. Aber die Voraussetzung ist, dass wirklich Jesus Christus in meinem Leben wohnt und dass ich mein Leben dem Herrn Jesus Christus gegeben habe, dass ich meine Glieder dem Herrn Jesus zur Verfügung stelle. Ich lese da noch einen Satz von Apostel Paulus in Römer 12. Römer 12, Vers 1. Ich rufe euch also auf, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber als ein Opfer darzubieten, ein lebendes, heiliges, Gott wohl angenehmes Opfer. Das sei euer schuldiger Gottesdienst. Und formt euch nicht nach dieser Welt. Paulus sagt, du musst dir überlegen, wem du deinem Körper gibst. Wer ist eigentlich Herr in deinem Körper? Wer ist Herr in deinem Leben? Kein Christ sein, ohne dass Jesus Christus Herr ist. Das Grundproblem von uns ist, dass wir Rebellen sind. Wir sind rebellisch eingestellt gegen Gott, gegen die Herrschaft Gottes. Und er sagt, du musst deinen Körper auf den Altar Gottes legen, auch wenn du Christ geworden bist, musst du weiterhin deinen Körper auf den Altar Gottes legen und schau, dass er nicht wieder runterkriecht. Das ist ein lebendiges Opfer. Pass auf, mach's jeden Tag und lass ihn droben auf dem Altar. Ja? Sag, Herr, hier bin ich und bitte erinnere mich, was ich jetzt gesagt habe, dass ich mich dir übergebe, dass ich jetzt für dieser Tag gehört dir und ich möchte nicht für die Lust meines Leibes leben, sondern ich möchte für dich leben. Und bitte erinnere mich wieder daran, dass ich nicht wieder das rückgängig mache. Der Herr macht das auch dann, er erinnert uns. Also den Körper auf den Altar legen und er sagt hier in Römer 8, wenn ich wieder zurückkommen darf, durch den Geist die Handlungen des Leibes töten. Nochmal Römer 8, Vers 5. Die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Aber die, die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Was heißt das? Also zwei Kräfte, ich wiederhole mich, zwei Kräfte sind in uns, die sind wie zwei Hunde. Jemand hatte mal zwei Hunde, die waren gleich stark, so Kampfhunde. Und hat sie aufeinander losgelassen, die waren gleich stark. Keiner war Sieger. Und dann hat er dem einen Hund mal ein paar Tage nichts zu essen gegeben und hat sie nochmal aufeinander losgelassen. Den anderen hat er gut gefüttert. Was geschah? Der gefütterte Hund war stärker. Klar. So einfach. Der Hund, den du fütterst, der ist stärker. So ist es bei uns auch. Wir haben zwei Kräfte in uns. Und jetzt ist die Frage, was fütterst du? Wonach richtest du dich aus? Das heißt, wonach lässt du dein Denken, in welche Richtung lässt du dein Denken gehen? In die Richtung, in die du dein Denken gehen lässt, dort fütterst du. Wir füttern uns ja ständig. Unser Inneres wird ständig gefüttert von irgendeiner Seite. Und wir müssen Acht geben, dass wir unser Denken nicht zu stark von dieser Welt prägen lassen. Wir müssen uns fragen, wie viel lese ich in der Bibel? Überhaupt, wir müssen uns fragen, wo sind eigentlich meine Gedanken? Was packt mich? Was sind die Dinge, die mich richtig faszinieren? Wo bin ich gerne? Im Wort Gottes? Bei den Christen? Gemeinde? Evangelium? Jesus Christus selber? Gemeinschaft mit ihm? Oder im Kino? Im YouTube? Oder ich weiß nicht wo? Im PC? Und beim Essen oder ich weiß nicht wo, ja, irgendwo, und dann kann ich mich füllen, je nachdem von welcher Welt ich mich füllen lasse oder von welchen Prinzipien ich mich füllen lasse. Wo sind meine Gedanken? Also hier steht es, die Geistlichen oder die nach dem Geist sind, die sinnen auf das, was des Geistes ist. Sinnen ist für manche Leute hier ein altes Wort. In Österreich haben wir das Wort sinieren. Gibt es das im Deutsch auch? In diesem Land auch? Nicht. Also in meinem Land gibt es das Wort, so, ist ähnlich wie sinnen, ja, sinieren. Das heißt, die Gedanken in die Richtung gehen lassen. Ja. Wohin lasse ich meine Gedanken gehen? Womit beschäftige ich mein Denken? Wenn du jemanden liebst, wo sind deine Gedanken? Wer ist verliebt? Wo sind deine Gedanken? Ein junger Mann, der war irgendwie behindert, körperbehindert, der wurde gefragt, ein Gläubiger, der wurde gefragt, liebst du Gott? Dann hat er gesagt, ja. Dann hat der andere gesagt, woher weißt du das? Dann sagt er, ich muss immer an ihn denken. Das war's. Ich muss immer an ihn denken. Das ist ein Zeichen von Liebe. Wo sind deine Gedanken? Wenn du aufwachst, was ist der erste Gedanke? Wo ist mein Handy? Sind Mails reingegangen oder SMS oder was reingegangen? Wo sind deine ersten Gedanken? Wir müssen unser geistliches Handy aufschalten. Zuerst. Ja. Also, die Gedanken auf Jesus Christus ausrichten. Darum geht's. Ich habe mir da ein paar Dinge notiert. Es heißt hier in dem Text, die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Was ist des Geistes? Was gehört dem Geist? Was gehört zum Geist? Was beschäftigt den Geist? Was interessiert den Geist, den Heiligen Geist? Was interessiert ihn? Die Welt Gottes, das Evangelium, Gemeinde, Menschen, die verloren gehen, die Frucht des Geistes, Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Das sind Dinge, die ewige Dinge sind. Und wer sich mit diesen Dingen das abgibt, mit diesen Dingen beschäftigt, der wird Gott zur Verfügung stehen, der wird es leichter haben. Du sagst, ja, aber ich muss arbeiten gehen, ja, und ich habe die Sorgen und dieses und jenes muss ich. Das passt alles ins Leben hinein. Ich kann trotzdem mich an erster Stelle für die Welt Gottes interessieren und trotzdem meiner ganz üblichen Arbeit nachgehen. Dann wird es funktionieren. Sünde ist immer auch, dass ich mich von falschen Interessen bestimmen lasse. Und ich muss überlegen, von welchen Interessen lasse ich mich eigentlich bestimmen? Von der Zeitung? Von den Massenmedien? Wenn ich mich von den Massenmedien bestimmen lasse, dann wird mein Denken geprägt sein von dem, was die Massenmedien wollen, dass ich denke. Das ist ja ganz bewusst, oder von Werbung oder was auch immer. Ja. Oder lasse ich es vom Wort Gottes prägen? In Römer 13 möchte ich noch einen Vers lesen. Römer 13, Vers 14. Römer 13, Vers 14. Dort sagt er, zieht den Herrn Jesus Christus an. Also das ist natürlich auch bildhafte Sprache. So wie man die Kleider anziehen. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Und dann heißt es weiter, und trefft nicht Vorkehrung für die Lüste des Fleisches. Man könnte auch übersetzen, tragt nicht übermäßige Sorge für das Fleisch, sodass ihr nicht seine Begierden erregt. Wenn ich mich konzentriere auf die Lüste meines Fleisches, dann werde ich Lust bekommen. So einfach sind wir gebaut. Und wenn ich mich konzentriere auf Gott und auf das, was er mir gibt und gegeben hat, dann werde ich auf der anderen Seite Kraft bekommen. Also wenn ich meinen Wünschen und Launen und Trieben folge, dann lebe ich nach dem Fleisch, dann lebe ich nach dem Leib, das ist das Naheliegende. Hier einige Fragen, habe ich heute notiert, einige Fragen. Wichtig, überlegen wir uns einmal, was tue ich? Was tue ich eigentlich? Wofür oder was lebe ich? Und dann, warum tue ich das? Und wie tue ich das? Wie rede ich mit meinen Mitmenschen? Wie rede ich mit meinen Eltern, mit meinen Kindern, mit meinen Geschwistern? Nach welchen Kriterien entscheide ich mich für etwas? Ich muss mir überlegen, für welche Welt will ich leben? Der Heilige Geist ist da, um mich an die andere Welt zu erinnern. Wir sind sehr stark beschäftigt mit dieser Welt, in der wir drinstehen, mit unseren Sorgen, Problemen und Nöten und Lüsten und Freuden und Spaß und alles, was wir halt haben wollen. Aber der Heilige Geist ist dazu da, um mich zu erinnern an die andere Welt. Es gibt eine geistliche Welt und die ist gar nicht weit weg. Ich kann sie nicht sehen und ich kann sie nicht fühlen. Heute Abend ist der Heilige Geist gegenwärtig und wir spüren ihn nicht. Aber er ist trotzdem gegenwärtig, weil der Heilige Geist ist nicht notwendigerweise für unsere Empfindungen, der spricht nicht unsere Empfindungen an, aber er spricht unser Denken an. Wir Menschen sind gebaut, so gebaut, wir sind denkende Wesen. Das ist das Besondere, was uns unterscheidet von den Tieren. Und als denkende Wesen hat der Heilige Geist in unserem Denken Platz genommen, um mich zu erinnern an die andere Welt, um mir die Kraft zu geben, mit dieser anderen Welt zu rechnen, mit Gott zu rechnen. Und wie kann ich, ja, vielleicht sagst du, aber wie kann ich jetzt praktische Hilfe haben? Was hilft mir ganz konkret? Ich muss mich mit dem Denken Gottes aussetzen und das geht nur über das Wort Gottes. Gott hat gesprochen. Durch das Wort Gottes werde ich mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht. Der Heilige Geist der wirkt durch das Reden Gottes. Das ist wie bei meiner Frau. Der Geist meiner Frau wirkt durch das Reden meiner Frau. Oder? Das ist so. Und der Geist Gottes wirkt durch das Reden Gottes. Und wo redet er? Im Wort Gottes. Das heißt, ich muss schauen, dass ich mit dem Wort Gottes so verbunden bin, dass ich geprägt werde vom Wort Gottes. Wenn ich natürlich nur 5 Minuten jeden Tag in der Früh meine Bibelverse lese und dann endlich das abhake, habe ich es überstanden, jetzt geht das Leben los, so, jetzt geht es an den Tag. Das eine ist fertig, das habe ich gemacht. Wenn mich jemand fragt, hast du die stille Zeit gemacht, kann ich sagen, ja, habe ich gemacht, wunderbar, fertig. Nein, das ist nicht Christenleben. Der Heilige Geist möchte mein ganzes Leben, meinen ganzen Tag bei mir oder mich erinnern an die Welt Gottes, während ich mittendrin bin im Leben, was ich auch zu tun habe. So haben die ersten Christen gelebt, so können wir heute auch leben. Wenn meine Gedanken bei den irdischen Dingen sind, hat der Heilige Geist wenig Zugang zu meinem Denken. Es gibt Leute, die haben so wenig Beziehung zu der Bibel, wenn sie die Bibel aufschlagen, das ist für sie irgendwie fremd. Fremd. Können nicht so viel damit anfangen. Die gleichen Leute wundern sich, warum sie so Schwierigkeiten haben, über gewisse Sünden keinen Sieg zu haben. Warum sie keinen Sieg haben. Die Antwort ist so einfach. Gib radikal dein Leben dem Herrn Jesus, sag 100% Herr, sollst du jetzt mein Herr sein und jetzt möchte ich anfangen, mich von dir prägen zu lassen. Und dazu haben wir die Bibel. In Lukas 24 lesen wir, dass der Herr Jesus mit den Jüngern Bibelstudium betrieben hat. Ihr kennt die Stelle. Jesus im Bibelstudium mit den Jüngern. Was hat er gemacht? Lukas 24, Vers 45. So ein Bibelstudium mit Jesus, das ist doch wirklich was Wunderbares. Der Herr möchte uns mitnehmen, mit ihm Bibel studieren. Vers 45. Da tat er ihnen das Verständnis auf, oder das, den Denksinn auf, heißt es hier eigentlich, da tat er ihnen den Denksinn auf, zu verstehen die Schriften. Der sagt, kommt einmal, jetzt. Jetzt gehen wir mal gemeinsam in die Bibel hinein. Und dann nimmt er sie mit, und während sie dann lesen, während er ihnen da Vers für Vers zeigt, öffnet er ihr Denken. Manche von uns beten, in der Früh stehen sie auf und beten, Herr, sprich du zu mir. Falsch. Ja, was soll ich beten? Herr, öffne mein Denken. Öffne mein Verständnis, dass ich erkenne, was du schon lange gesprochen hast. Der Herr spricht doch nicht neu. Der spricht die ganze Zeit. Er hat immer gesprochen. Was er gesprochen hat, das spricht er heute noch. Offenbarung Kapitel 2 steht, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, und was sagt der Geist den Gemeinden? Das, was geschrieben ist, das sagt er den Gemeinden. Das Wort Gottes, von 1. Mose bis Offenbarung. Gott hat so viel geredet. Mancher hat gesagt, ich habe die Bibel gelesen, so, jetzt bin ich durch, endlich bin ich durch, jetzt bin ich fertig, was soll ich jetzt machen? Sag ich, wer so redet, der hat noch nie angefangen, überhaupt zu verstehen, was die Bibel ist. Die Bibel, die kann man nicht einfach nur durchlesen und fertig. Die Bibel ist unser ständiger Begleiter bis zu unserem Tod. Die Bibel ist wie das tägliche Essen, wie das tägliche Einnehmen von Nahrung. Und ich lese die Bibel, manchmal lese ich vielleicht, es sagt mir nichts Besonderes, ich habe Sachen gelesen, die ich schon weiß, aber ich habe mich wieder erinnert und ich habe vielleicht mehrere Kapitel gelesen oder vielleicht nur einen Vers und darüber nachgedacht und ich kann nicht sagen, heute habe ich die Entdeckung des Lebens gemacht. Das kann ich nicht sagen, aber ich habe es gelesen. Vielleicht vergesse ich sogar, was ich gelesen habe. Wenn mich jetzt dann jemand fragt später, was hast du am Morgen gelesen, sage ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich gelesen habe. Aber ich habe gelesen und es hat mich gestärkt. Manchmal ist es so, jemand fragt mich, was hast du gestern gegessen zum Mittagessen? Und ich sage, oh, ich weiß nicht mehr, was ich gegessen habe, aber es hat mich gestärkt. Ja, ich denke nicht jedes Mal, jetzt wirken die Kartoffeln und jetzt wirkt der Orangensaft und so weiter. Nein, das ist automatisch. Aber dadurch, dass ich regelmäßig esse, wird der Körper gestärkt und gesund. Ich versuche natürlich, gesunde Sachen zu essen, wenn es geht. Also, ich will nur zeigen, manchmal, und wenn wir die Bibel lesen, wenn das zum tagtäglichen Gebrauch wird, werden wir vielleicht nicht immer großartige Entdeckungen machen, aber wir lesen. Und während wir lesen, wenn wir durch dieses regelmäßige Lesen, lernen wir Gott mehr kennen. Vielleicht nicht mit gewaltigen, gefühlsmäßigen Erfahrungen, vielleicht lernen wir einfach schön langsam etwas über Gott, aber durch die Regelmäßigkeit bekommen wir rein. Und durch die Regelmäßigkeit prägt Gott unser Denken. Ich habe mal einen gefragt, ich war damals ein junger Christ, vielleicht 18, 19, und der hat so viel die Bibel gekannt und der hat mich so begeistert, wenn er von der Bibel geredet hat. Da habe ich gesagt, du, was muss ich tun, dass ich die Bibel so forschen kann, so reinkomme wie du? Da hat er gesagt, du musst dir zuerst einmal einen Überblick verschaffen. Sag ich, ja, was mache ich? Ja, lese mal 3-4 Mal durch. Sag ich, was? Ja, du sollst einfach die Bibel mal 3-4 Mal durchlesen. Andere Sachen liest du ja auch. Und dann habe ich gesagt, also gut, dann lese ich die Bibel mal 3-4 Mal durch. Und ich habe gemerkt, es tut mir so gut. Ich lese die Bibel regelmäßig, bitte nicht so nach schwarzen Gesetzbuch, sage ich immer. Da hat einer ein schwarzes Gesetzbuch und da schreibt er sich immer auf, jeden Tag muss ich jetzt 4 Seiten lesen. Ja, und dann liest er, endlich bin ich wieder durch. Und dann hat er einen Tag hat er verpasst, jetzt muss er 8 Seiten lesen. Wow, 8 Seiten. Ja, dann liest er halt irgendwie 8 Seiten durch und endlich bin ich fertig. Ich bin nach. Das ist gesetzliches Denken. Mit dem kommt man nicht weiter. Lies so die Bibel, dass du richtig ein Verlangen bekommst, Herr, das ist ja wunderbar. Ich darf dich kennenlernen. Ich darf mehr und mehr von dir. Herr, öffne mir mein Denken. öffne mir dein Wort, dass ich erkenne, wie die Schätze an deinem Gesetz, sagte David im Psalm 119. Dann ist, wenn ich mich auf Gott ausrichte, jeden Tag und so lebe und so nachdenke über das Wort und das Wort Gottes weiter bewege im Inneren, dann wird mein Denken geprägt werden und dann wird der Heilige Geist mich viel mehr lenken, als ich ahne. Warum? Weil ich habe mich daran gewöhnt. Der Heilige Geist, ich muss nicht jedes Mal merken, wie der Heilige Geist mich führt. Nein. Genauso wie ich nicht jedes Mal merken muss, welche Kräfte jetzt von der Speise in mir wirken. Ja? Aber ich grundsätzlich bin ich gestärkt und grundsätzlich werde ich jetzt vom Heiligen Geist geleitet. Der Heilige Geist macht mir was wichtig. Einer sagt, er hat die herrlichsten Gedanken über das Wort Gottes, bekommt er manchmal, wenn er unter der Dusche steht. Sage ich, wieso? Sagt er, wahrscheinlich deshalb, weil das einmal die Zeit ist, wo ich richtig abschalte. Ja? Und wenn ich abschalte, kann das, was ich jetzt gelesen hatte und was mich beschäftigt über Gott, kann ich mal in Ruhe nachdenken. Mir geht es manchmal so, man wacht am Morgen auf und man ist froh, man ist vor der Zeit auf, man kann also noch ein bisschen denken oder liegen oder was und dann fängt der Kopf zum Rattern an und du denkst über das nach, was der Heilige Geist, was du gelesen hast oder was du erlebt hast oder über die letzte Predigt oder das letzte Gespräch, das du hattest und dir kommen Gedanken, ganz wertvolle Gedanken. Dann habe ich oft so ein Blatt bei mir schnell und notiere mir das, damit ich das nicht vergesse oder so. Einfach, das ist das Wichtigste, oder? Blatt und Schreibzeug und gleich notieren und dann ist es da und dann kann ich es wieder nachlesen. So leben wir mit Jesus Christus, so leben wir mit dem Heiligen Geist. Also ein Leben für das Fleisch ist ein Leben für die diesseitige Welt, ein Leben für den Geist und nach dem Geist ist ein Leben für die jenseitige Welt. Und ich muss mir einfach bewusst werden, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Wo bist du wirklich zu Hause? Ein Christ ist eigentlich nicht restlos in dieser Welt zu Hause. Die Zeit ist um, wir müssen Pause machen, ich habe schon ein paar Minuten überzogen. Dann wollen wir hier abbrechen, 5 Minuten Pause. Hier noch kurz eine Frage, wie oft sollte man denn ungefähr pro Tag die Bibel lesen? Nun, das ist, ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Wie oft soll man an Jesus denken pro Tag? 1000 Mal, 100 Mal, 99, 20 Mal, 10 Mal, 2 Mal? Diese Fragen kann man nicht so beantworten. Es geht nicht. Wir Menschen tendieren ja alle dahin, gesetzlich zu denken. Gesetzlich heißt, dass wir uns nach Regeln ausrichten. Aber wir im Christentum funktioniert das nicht. Das Ausrichten nach Regeln, dass wenn ich mich nach Regeln ausrichte, ist mein Gegenüber eine Regel. Wenn ich mich nach Christus ausrichte, ist mein Gegenüber eine Person. Das heißt, nicht die Frage, wie oft soll ich jetzt die Bibel lesen, wie oft soll ich an Jesus denken, sondern ich bete, Herr Jesus, hilf mir du, dass du mir in meinen Gedanken bleibst. Hilf mir, dass ich mich an den Bibelvers erinnere, den ich heute Morgen auswendig gelernt habe. Oder vielleicht möchte ich morgen erst einen auswendig lernen. Aber hilf mir, dass ich mehr an dich denke. Wichtig ist, dass ich auf Christus ausgerichtet bin. Es geht nicht um Regeln. Das funktioniert nicht, ganz sicher nicht. Weil wir Menschen brauchen den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist eine Person, das ist der Geist Christi. Der Geist Christi möchte mich in die Bibel hineinführen. Am besten ist, man hat immer eine kleine Bibel dabei. Manche haben das Handy dabei. Nun, der Nachteil beim Handy ist es, dass man Das ist technisch, elektronisch und man kann schon schnell nachschauen über eine Bibelstelle, da ist Handy praktisch, aber zum stille Zeit machen ist es nicht praktisch, weil beim stille Zeit machen, beim Nachdenken im Bibelvers, dann muss ich mich erinnern, wo der steht. Das war links oben und den habe ich rot angemalt und da habe ich das Wort und da möchte ich was reinschreiben oder möchte ich, das Ganze ist plastisch, das ist Papier, das liegt vor mir, das ist etwas Wirkliches, das andere ist eine virtuelle Welt, wir Menschen sind nicht so gebaut. Handys sind gut zum schnellen Nachschlagen. Ich brauche da nicht immer eine dicke Bibel mit mir tragen. Das ist gut. Aber manchmal ist es auch gut, man schreibt sich was raus. Auf ein Blatt Papier. Man nimmt sich das Papier mit in die Arbeit oder wo auch immer. Oder klebt es auf den Kühlschrank, ja, dass man es vor sich hat. Und das hilft uns. Und man kann es sich zur Regel machen, dass man sagt, ja, wenn ich esse, beim Essen, nach dem Essen, schaue ich mir noch kurz einen Bibelvers an oder irgendwie einbauen ins Leben. Aber nicht die Regel, sondern die Person ist das Entscheidende. Ich muss lernen, mein Leben auf Christus selber auszurichten. Und dann kommt das gut. Galater 5, Vers 16 zurück. Ich werde nicht fertig heute. Galater 5, Vers 16, in der Mitte heißt es, ich lese den ganzen Vers, aber ich sage, wandelt durch den Geist, also durch den Heiligen Geist, wandelt durch den Geist und ihr werdet keinesfalls die Lust des Fleisches ausführen. Also, wenn ihr durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Geistes und mit seiner Hilfe euer Leben führt, dann seid ihr auf einem Weg, wo ihr nicht die Lust des Fleisches tun müsst. Dann habt ihr Kraft. Vers 17, das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Und der Geist gegen das Fleisch, diese widerstreben einander oder sind einander entgegengesetzt, sind in Feindschaft zueinander. Das sind zwei Kräfte mit einer Eigendynamik und sie sind Feinde gegenseitig, sie haben Wünsche, die einander entgegengesetzt sind. Entweder ist das, wozu mein Fleisch mich treibt, entweder tue ich das, wozu mein Fleisch mich treibt, oder ich lasse mich vom Heiligen Geist bestimmen. Und das entscheide ich. Wenn ich mich von den natürlichen Trieben leiten lasse, wenn ich den natürlichen Trieben Raum gebe, dann tue ich die Werke des Fleisches. Das sind die Dinge, die ich will, die das Ego will. Aber wenn ich mich vom Geist bestimmen lasse, dann werde ich nicht das tun, was ich will. Vers 18, wenn ihr vom Geist geführt werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Wenn der Heilige Geist, das ist eine Person, das ist Christus letztlich, wenn der Heilige Geist mich führen kann, mich leiten kann, dann bin ich nicht nach Regeln ausgerichtet, sondern nach einer Person. Dann stehe ich nicht unter dem Gesetz Mose. Das Gesetz Mose hat mir gesagt, was ich tun soll, aber hat mir nicht die Kraft gegeben, das zu tun. Aber der Geist, der ist da, der schreibt sein Gesetz innerlich in mein Herz hinein und er gibt mir auch die Kraft, es zu tun. Wenn ihr vom Geist geführt werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz, weil dann ein anderer mein Herr ist und meine Kraft ist, der Herr Jesus Christus. Das heißt nicht, dass wir gesetzlos leben, natürlich nicht. Christus ist der, nach dem wir uns ausrichten. Christus ist sozusagen unser Gesetz. Aber das ist eine Person, die mir hilft, die mir beisteht, die in mich hineinschlüpft und durch mich wirkt. Ihr kennt vielleicht das Bild von dieser Ehe, die unglückliche Ehe und die glückliche Ehe. Kennt ihr das? Also die unglückliche Ehe, da hat der Ehemann hat die Frau geheiratet und dann hat er ihr gesagt, so, jetzt bist du meine Frau. Und jetzt wird gekocht, so wie ich es gerne habe. Und ich gebe dir ein Kochbuch in die Hand. Und du wirst jetzt genauso kochen, wie es im Kochbuch steht. Und wenn du nicht so kochst, wie es im Kochbuch steht, dann ist das das Ende. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Frau gekocht hat? Das funktioniert nicht. Jetzt kommt die glückliche Ehe. Die haben geheiratet. Der Mann sagt, du, ich bin so froh, dass es dich gibt. Weißt du was, wenn du kochst, ich habe ein Kochbuch, das ist köstlich. Schau, ich gebe dir es. Das ist das Kochbuch. Und ich würde gern, dass wir Essen haben nach diesem Kochbuch. Und da kommt hinzu, ich habe eine Kochschule besucht, da habe ich gelernt zu kochen nach diesem Kochbuch. Und ich werde dir jetzt beibringen, was für herrliche, lecker Bissen da in dem Kochbuch sind. Und ich zeige dir, wie das geht. Ja, dann wird gekocht. Ja, aber ganz anders. Ja. Das ist wie im Christenleben, oder? Der Herr Jesus wird unser Herr und sagt, weißt du, du möchtest dich ja nach mich ausrichten. Ich gebe dir ein Buch und ich zeige dir da drin, was ich gern habe. Und ich gebe dir nicht nur das Buch, ich schlüpfe in dich hinein und helfe dir, alles das zu tun, was in dem Buch steht. Das ist eine glückliche Beziehung. So ist das mit dem Heiligen Geist. Was bedeutet, ja, wenn ihr nach dem Geist geführt oder wenn ihr vom Geist geführt werdet, was heißt Führung des Geistes? Ich habe gemerkt, hier gibt es ganz große Schwierigkeiten unter Christen und ganz verschiedene Auffassungen. Was heißt eigentlich die Führung des Geistes? Nun ein paar Sätze dazu. Erster Satz, das heißt nicht zu spüren, dass er mich führt. Also sich vom Heiligen Geist bestimmen zu lassen und leiten zu lassen, bedeutet nicht, dass wir ihn spüren müssen. Manche meinen, Geistesleitung ist, wenn man im Bauch ein ganz gewisses Gefühl bekommt, dann ist es der Geist gewesen. Und der Geist, und andere meinen, wenn man zum Zittern anfängt, ist es der Geist. Und andere meinen, nein, einfach das spürt man einfach in der Luft, wenn es der Geist ist. Andere meinen, den riecht man. Nein, die Bibel sagt, man kann den Geist nicht riechen und auch nicht angreifen und nicht sehen. Der Geist ist nicht, also das, wie führt er denn? Nun, wir haben das vorher schon gesehen. Die Idee des Geistes sind Sinnen auf die Dinge des Geistes. Es geschieht im Sinnen, im Denken. Gott wohnt in mir, in meinem Denken. Und der Heilige Geist und mein Geist sind miteinander verflochten, verzahnt. Mein Denken ist durchtränkt vom Denken des Heiligen Geistes. Wie? Indem ich das Wort Gottes lese. Das ist ein Prozess. Wir haben am ersten Abend gelesen, Hebräer 8, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen schreiben. Das tut er durch den Heiligen Geist. Und das ist ein Prozess, dass er uns hineinschreiben kann in unser Wesen, seine Gesetze, seine Liebe das, und sein Wesen, sein Denken. Das geht nur über einen längeren Prozess des Nachdenkens über Gottes Wort. Manche flitzen über die Bibel drüber und denken nicht nach. Das hilft auch nicht. Wir müssen das verarbeiten, verdauen, was Gottes Wort sagt. Und bitte beschaffen wir uns gute Bibeln. Dann sagt er, aber es ist so schwer zum Lesen. Das ist nur das erste Mal schwer. Man gewöhnt sich dran. Ich war 17 Jahre alt und habe mir eine alte alte Elberfelder gekauft. Die alte Elberfelder, das war andere Sprache, als ich gewohnt war. Aber ich habe, nachdem ich das erste Mal durchgelesen hatte, die Elberfelder Bibel, dann habe ich kein Problem mehr gehabt mit dieser Sprache. Aber es war eine genaue Sprache. Besorgt euch genaue Bibeln. Elberfelder zum Beispiel ist eine genaue Bibel oder Schlachter. Auch Janssens Neue Testament ist ein genaues Testament. Besorgt euch genaue Bibeln, die helfen, auch wenn man den Satz dreimal lesen muss. Das ist gut, dass wir ihn dreimal lesen müssen. Wieso? Dann werden wir animiert zum Nachdenken. Wenn man was nicht gleich beim ersten Mal versteht, dann weiterlesen. Dann sagt sie, aber wenn ich es beim zweiten Mal auch nicht verstehe, nochmal lesen. Und beim dritten Mal, wenn ich es auch nicht verstanden habe, dann lies alles andere, was in der Bibel steht und komm dann wieder zurück auf den Vers. Dann wirst du ihn besser verstehen. Zweiter Satz, sich im Denken vom Heiligen Geist bestimmen lassen oder leiten lassen, heißt, sich von der Heiligen Schrift bestimmen lassen oder leiten lassen. Deshalb müssen wir verwurzelt sein mit dem Wort Gottes. Und das geht durch viel Lesen, auswendig lernen, nachdenken. Dritter Satz, die Führung des Geistes ist nicht notwendigerweise etwas, was wir wahrnehmen. Das ist interessant. In der Bibel, achtet mal, manchmal gibt es solche Fälle, da wird die Führung des Geistes wahrgenommen. Das heißt, man merkt es. Aber sehr, sehr oft merkt man es gar nicht. Das ist kein Erlebnis. Ich muss nicht immer warten auf einen Impuls vom Heiligen Geist. Meistens gibt es keinen Impuls, sondern nur Prinzipien, die wir gelernt haben aus der Schrift. Und manchmal denke ich mir, ich muss mich entscheiden, ich stehe vor einer schwierigen Frage, muss mich entscheiden, dann frage ich mich, ja, wie kann ich jetzt wissen, was vom Heiligen Geist ist und was nicht? Und manchmal wünscht man sich, dass jetzt eine Stimme vom Himmel kommt und sagt, so, mach's einfach so. Ja, dann ist, das ist das Einfachste. Wieso macht Gott das aber nicht? Der schickt keine Stimme vom Himmel. Ja, was soll ich jetzt tun? Jetzt muss ich lernen, zu überlegen, wie tut man es eigentlich in der Bibel? Wie haben es die ersten Christen getan? Und das ist eine Denkarbeit, aber denken tue ich ja nicht gerne. Aber Gott sagt, doch, komm, jetzt denk mal. Und dann hilft er mir im Denken und prägt mich. Und ich muss dann Sachen zusammentragen, ich muss ihn nochmal hineinschauen und schauen, wie war es beim Petrus und wie hat es der Paulus gemacht. Und das bringt mich ins Bibellesen und ich merke, ah, das ist eine Hilfe. Und da gibt es noch andere Christen auch, die die gleichen Fragen hatten. Die haben auch das schon durchgekaut und sind auch schon in die Bibel geführt worden. Ich kann von ihnen lernen. Und so gibt es also einen guten Austausch unter Christen. Da gibt es reifere Christen, von denen ich lernen kann. Manchmal kann ich auch von ganz jungen Christen lernen. Ganz selten ist es so, dass der Heilige Geist uns einen Impuls gibt. Ich habe das einmal erlebt, da war es sehr deutlich. Aber das sind ganz, ganz seltene Fälle. Einmal da ging es meinem Vater schlecht, der war in Österreich, ich war in der Schweiz und er lag im Krankenhaus und ich ging im Wald, bin spazieren gegangen. Beim Spazierengehen habe ich gebetet und da kommt immer wieder der Gedanke, du musst jetzt nach Hause fahren, nach Österreich fahren. Und ich sagte zum Herrn, Herr, ich fahre dann morgen nach Österreich und werde ich ihn besuchen. Und dann kam der Gedanke, nein, du musst heute fahren. Dann denke ich mir, na, heute habe ich Jugendstunde, morgen habe ich Predigt, nach der Predigt fahre ich nach Österreich. Immer wieder kam der Gedanke, nein, du musst heute fahren. Und ich denke mir, ich habe gesagt, Herr, was soll ich mit diesem Gedanken, ich soll heute fahren? Ich rede mit meiner Frau darüber und dann habe ich mit meiner Frau darüber geredet. Und meine Frau hat gesagt, ja du, fahr doch heute, wenn es dir so wichtig ist und wenn du meinst, dass der Herr dir das jetzt so aufs Herz legt, fahr heute. Da habe ich alles abgesagt und bin nach Österreich gefahren und meinen Vater besucht. Habe ihn direkt im Krankenhaus besucht und dann konnte ich mit ihm reden, sehr gut reden. Mein Vater war nicht gläubig, aber er war ein suchender Mensch, hat viel gesucht nach der Wahrheit, aber irgendwie hatte er Blockaden. Und ich konnte an dem Abend mit meinem Vater reden. Er hatte eine schwierige Krankheit, die Zunge war angeschwollen, er konnte nicht gut reden, aber ich konnte mit ihm reden. Habe mit ihm gebetet. Und habe ihm doch gesagt, Vater, nimm den Herrn Jesus als deinen Retter an. Nimm ihn an. Und er hat fest genickt. Ja. Gut. Am nächsten Tag hat meine Familie kam und gesagt, Vater, geht's ganz miserabel. Da konnte ich nicht reden mit ihm. Am Montag, am nächsten Tag drauf, bin ich dort geblieben, wollte ihn besuchen, haben sie mich nicht reinlassen ins Krankenhaus. Und weil es ihm so schlecht geht, ich durfte mit ihm nicht in die Intensivstation, durfte nicht reden mit ihm. Und am Dienstag haben sie ihn in ein Koma gelegt. Und vom Koma ist er nicht mehr aufgewacht, ist gestorben. Die letzte Gelegenheit, mit meinem Vater zu reden, war Samstagabend und der Heilige Geist hat es gewusst. Ja? Sonntag wäre zu spät gewesen, hätte ich nicht mehr so reden können wie am Samstagabend. Und ich war so froh, habe ich mit ihm geredet. Da war das einmal ganz, aber solche Fälle gibt es ganz selten, dass man so einen ganz inneren Drang oder inneren Punkt hat. Aber wir dürfen nicht meinen, von Ausnahmefällen her, so, das ist das normale Christenleben. Das normale Christenleben läuft anders. Das normale Christenleben ist so, dass wir geprägt werden vom Denken des Wortes Gottes und dann wollen wir ihm gehorchen. Ich habe mir hier noch was notiert. Wenn mein Denken ungesund ist, dann merke ich es, insofern ich Gottes Wort lese, wenn es ungesund ist. Wenn es gesund ist, merke ich es nicht. Wenn mein Körper ungesund ist, krank ist, dann merke ich es, oder? Wenn er gesund ist, merke ich es nicht. Dann ist alles klar, selbstverständlich. wenn ich geistlich ungesund bin, und ich bin ein Christ, der normalerweise die Bibel liest, wenn ich geistlich ungesund bin, dann merke ich es. Dann rührt sich was, Gewissen oder irgendwas rührt sich und ich merke es, es passt nicht, ich bin nicht gut unterwegs. Wenn ich gesund unterwegs bin, rührt sich nichts. Das ist normal, selbstverständlich, der Heilige Geist ist da, leitet mich. Und ich darf beten für Begegnungen, ich darf beten für Hilfe beim Predigen, ich darf beten für alles, was ich nur beten kann. Ja? Aber ich werde nicht etwas merken oder spüren, das sind Ausnahmefälle. Und wenn ich jedes Mal mich hinterfrage, ist diese oder jene Gemütsbewegung vom Heiligen Geist, das hilft nicht weiter. Einmal bin ich traurig, weil ich müde bin. Der Körper ist K.O. und fertig und will nur schlafen. Und ich denke, warum bin ich denn so traurig? Ja, ich weiß warum, weil der Körper braucht wieder Ruhe. Ja. Und am nächsten Morgen steht man wieder frisch auf und merkt, ich bin nicht mehr traurig. Ja, warum? Ja, habe wieder Kraft. Ja. Oder man ist traurig, weil man irgendwie etwas beschäftigt einem. Ja. Da muss ich nicht immer meinen, die Gemütsbewegungen oder Erregungen sind vom Heiligen Geist. Wir sind ja keine Mystiker, ja, die nach Gefühlen und irgendwelchen Gemütsbewegungen leben. Nein, wir sind Menschen, die denken. Und unser Denken soll geprägt werden von Gottes Wort. Genug darüber. Dann noch ein kurzer Punkt. Aber was heißt dann erfüllt vom Heiligen Geist? Wir haben darüber schon gesprochen, werdet voll Geistes. Aber wir lesen in der Apostelgeschichte, ich habe jetzt nicht die Zeit, aber ein paar Stellen möchte ich lesen, dass manchmal hat der Heilige Geist die Christen in besonderer Weise erfüllt. Zum Beispiel zu Pfingsten, als der Geist kam, das erste Mal dort, heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 4, Apostelgeschichte 2, Vers 4, da wurden sie alle, und es wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Da kam noch ein Wunder hinzu. Aber das eine ist, hier steht, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Erfüllt heißt, das haben wir letztes Mal gelernt, erfüllt heißt, dass der Heilige Geist sie also bestimmen konnte, beeinflussen konnte, regieren konnte, beherrschen konnte. Dann lesen wir in Kapitel 9, Vers 17, als Paulus zum Glauben kam, wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Apostelgeschichte 9, Vers 17, Ananias ging hin in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege, den du kamst, erschien, auf das du wieder sehest und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Das heißt, bei der Wiedergeburt, bei der Umkehr des Paulus gab es eine besondere Ausrüstung, eine besondere Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber es blieb nicht so. Der blieb nicht jeden Tag erfüllt vom Heiligen Geist, sondern der musste wieder neu erfüllt werden. Kapitel 13, Vers 9, war er unterwegs und da geschah eine besondere Sache. Da hat jemand sich so dem Evangelium widersetzt. Es war hier sogar ein Zauberer, und dann heißt es, aber Saulus, der auch Paulus hieß, war erfüllt mit dem Heiligen Geist, und er blickte ihn an und sagte, und er sagte dann ein paar böse Dinge, aber diese bösen Dinge, die gehören hier dazu, weil dieser Mann war ein böser Mann. O du voll aller List und Skrupellosigkeit, du Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit. Also ich bin froh, dass hier steht, der Paulus sprach, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dann weiß ich, das war also in dem Sinne Gottes. Aber was haben wir hier? Er wird wieder von Gott erfüllt. Bekommt eine besondere Kraftausrüstung oder besondere Einwirkung des Heiligen Geistes. Und so war es auch zum Beispiel bei Stephanus in Kapitel 7, Vers 55, Apostelgeschichte 7, Vers 55, da steht der Stephanus da, als sie ihn steinigten, also als sie ihn er hat dort gepredigt und dann haben sie, da hat sie das, die Menschen das geärgert und da heißt, er war voll des Heiligen Geistes und blickte unverwandt auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Voll Heiligen Geistes, das heißt, er bekam hier eine ganz besondere Ausrüstung, Einwirken des Heiligen Geistes. Und in Kapitel 6, Vers 15 steht er da vor dem Hohen Rat und alle schauen auf ihn und sie sahen sein Angesicht, wie wenn es das Angesicht eines Engels wäre. Da allein dieses Leuchten seines Angesichts war natürlich auch wieder vom Heiligen Geist eine besondere Wirkung, Einwirkung auf den Stephanus. Was lernen wir hier? Nun, wir bekommen immer wieder besondere Ausrüstungen, besondere Erfüllungen, wenn ein ganz besonderes Bedürfnis da ist oder eine besondere Situation da ist. Das ist wie bei meinem Auto. Wenn ich in Urlaub fahre, sage ich so, liebes Auto, jetzt kommt eine ganz besondere Anstrengung für dich. Jetzt wirst du voll bepackt und voller Leute, du hast volles Gewicht. Was mache ich? Ich gebe eine Extrafüllung vom Luft in die Reifen. Ich schaue, dass das Auto jetzt ganz mit besonders viel Luft ausgerüstet wird für diese Anstrengung. Ja. Das heißt, bei Gott ist es auch so, immer wieder, wenn ganz was Besonderes erfordert wird, lesen wir, der Herr erfüllte sie mit dem Heiligen Geist. Einmal haben sie gebetet, Herr, gib deinen Knechten mit Freimütigkeit dein Wort zu reden, Apostelgeschichte 4. Und was hat Gott gemacht? Als sie fertig waren mit Beten, hat Gott ein bisschen den Ort erzittern lassen und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sagten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Genau dafür hatten sie gebetet. War eine ganz besondere Situation. Bei besonderer Situation gibt es eine besondere Ausrüstung. Wenn wir vor Gericht stehen oder wenn die Apostel vor Gericht stehen, was hat er ihnen versprochen? Macht euch keine Sorgen, was ihr predigen werdet. Der Heilige Geist wird euch Mund und Weisheit geben, um euren Feinden widerstehen zu können. Das heißt, ich darf damit rechnen, dass bei ganz besonderen Erfordernissen wird auch eine besondere Kraft gegeben. Das wird nicht der Normalfall sein, aber es wird eine besondere Erfüllung da sein. Nur der Normalfall aber soll sein, dass ich beständig danach ausgerichtet bin, dass der Heilige Geist mich beherrschen kann, mich bestimmen kann, mich lenken kann. Dass ich also sage, Herr, ich möchte dir Raum geben, ich möchte nicht mir Raum geben, meinem Namen Raum geben, sondern dem Herrn Jesus Raum geben. Sind dazu Fragen? Amen. Ja, bitte. Besondere Ausrüstungen, habe ich gesagt. Und die Frage ist jetzt, wieso heißt es dann bei Barnabas, er war ein Mann. Ja, jetzt bitte, da müssen wir aber ganz genau übersetzen. Er steht nicht erfüllt, sondern voll, steht hier. Ich weiß nicht, welche Übersetzung du hast. Luther. Was hat hier Elberfelder? Voll. So steht es im Griechischen. Er war voll Heiligen Geistes. Das heißt, er war einer von denen, der das gemacht hat, was in Epheser 5, Vers 18 steht. Werdet stets solche Menschen, die sich beständig vom Heiligen Geist regieren lassen. Auch bei übrigens dasselbe haben wir in Apostelgeschichte 6, Vers 3 und Vers 5. Apostelgeschichte 6, Vers 3. Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Das war ein Mensch, der hat gelernt in seinem Leben beständig mit dem voller Vertrauen zu Christus, voll Glauben und voll Regierung des Geistes, dass der Geist ihn regieren kann. Der hat gelernt, jederzeit, Herr Jesus, du sollst mein Herr sein. Und das müssen wir lernen. Mit Gott wandeln, jeder Schritt mit Jesus Christus. Das heißt voll Geistes sein. Ja, weil das ist das Ergebnis, oder? Er voll Geistes blickte auf. Nicht er war voll Geistes, sondern er blickte auf voll Geistes. Das heißt, er war, wenn er, in Stephanus heißt er, von ihm heißt, dass er war voll Geistes in Kapitel 6. Das ist das Beständige. Und jetzt handelt er, weil er sonst immer voll Geistes war, das heißt, der Geist ihm bestimmen konnte, jetzt handelt er voll Geistes, jetzt bekommt er auch in dieser schweren Situation diesen Blick, voll Geistes blickte er auf und sieht den Herrn Jesus sehen. Also hier, der Unterschied ist, nicht er war voll Geistes, steht hier, sondern er blickte auf voll Geistes. Also erfüllt mit Heiligen Geist, blickte er auf. Das war hier eine ganz spezielle, konkrete Situation. Gut, zur Frucht des Geistes, das wäre ein sehr wichtiges, langes Thema. Die Frucht des Geistes ist ja gerade das Ergebnis von einem beständigen Wandel mit dem Herrn. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Interessant, dass er sagt Freude an zweiter Stelle. Die Frucht des Geistes ist Liebe, das ist klar, weil die Liebe ist ja die Erfüllung des Gesetzes. Das ist genau das, was er ja hervorbringen möchte in unserem Leben. Liebe zum Nächsten und Liebe zu Gott. Und das Nächste ist Freude. Das hast du unter Mose nicht. Nicht die Frucht des Gesetzes, des Mose, ist Freude. Nein, das ist die Frucht des Gesetzes ist, dass der Mensch erkennt, er ist ein Sünder und das bewirkt Traurigkeit. Er erkennt, ich bin verloren. Aber die Frucht des Geistes ist Freude. Und was ist noch? Dann kommt der Charakter Jesu Christi. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Enthaltsamkeit. Also das ist das, dass der Herr Jesus Christus mehr und mehr in unserem Charakter zum Ausdruck kommt. Darum geht's. Der Herr will nicht in erster Linie unseren Dienst, er will unseren Charakterveränderung. Der will uns und er will Christus in uns sehen. Darum geht's. Sind noch Fragen? Ein paar Minuten haben wir noch. Wenn nicht, dann ist auch kein Problem. Nur einfach, ich sollte noch eine Frage beantworten. Na, warten wir. Sind noch Fragen dazu? Zu diesem Thema? Impulse? Das kann schon sein, nur da muss ich mich ja nicht drum kümmern. Manche Christen meinen, sie müssten sich irgendwie drum kümmern und sie meinen, sie müssten ständig irgendwie von dem Heiligen Geist einen Impuls bekommen, was sie jetzt tun sollen. Eigentlich ist das ja so, dass es eher ein Zeichen von Unreife ist, wenn ich jemandem sagen muss, so jetzt machst du das. Es ist ja so, dass dem Kind sage ich das, jetzt machst du das und dann jenes. Aber dem 20-Jährigen sage ich nicht mehr das. Das muss er mittlerweile selber gelernt haben. Nun, es gibt aber ganz spezielle Situationen, wo ich dem 20-Jährigen sagen muss, pass auf, das ist jetzt eine besondere Situation, jetzt musst du nicht so machen, jetzt musst du anders handeln. Das wäre dann das Besondere. Und das kann natürlich auch öfters sein, aber ich muss mich nicht darum kümmern. Das ist seine Sache. Gut. Na, ich denke, wir haben genug für heute zum Nachdenken und zum Beten. Wir könnten mit einer Gebetsgemeinschaft abschließen, stehen wir dazu auf, vielleicht wieder.